Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. BPBD verzeichnete 18 Todesfälle aufgrund von Erdrutschen in Toraja. Indonesien ist besorgt über die Eskalation im Nahen Osten. Der iranische Militärstabschef hat nicht die Absicht, die Angriffe auf Israel fortzusetzen. Jonathan Christie gewinnt die Badmintonmeisterschaft BAC 2024 nach der Eroberung Chinas. Das iranische Außenministerium bezeichnet den iranischen Angriff auf Israel als Selbstverteidigung. Die indonesische Volksversammlung MPR unterstützt die Bemühungen des TNI-Kommandanten, entschlossen gegen die OPM vorzugehen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die regionale Katastrophenschutzbehörde BPBD der Provinz Südsulawesi veröffentlichte Daten zu Todesopfern durch Erdrutsche in zwei Dörfern Palangka und Putu im Bezirk Tanah Toraja, insgesamt 18 Menschen. Amson Padolo, Geschäftsführer der BPBD in Südsulawesi, teilte antara am Sonntag, den 14. April, mit, dass sich die Erdrutsche Naturkatastrophe an zwei Orten ereignet habe. Der erste Vorfall ereignete sich am Samstag im Dorf Putu des Unterbezirks Südmakale. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am selben Tag im Dorf Palangka des Unterbezirks Makale. Der Erdrutsch wurde durch mehrtägige Regenfälle mittlerer bis hoher Intensität und instabile Bodenverhältnisse ausgelöst. Die Erdrutsche begruben zahlreiche Häuser und ihre umliegenden Bewohner. Die Verluste werden auf hunderte Millionen geschätzt. Es wurde festgestellt, dass zwei Personen weiterhin als vermisst und vier Personen für sicher erklärt wurden. Die indonesische Regierung äußerte sich besorgt über die Eskalation der Sicherheitslage im Nahen Osten. Dies teilte das indonesische Außenministerium am Sonntag, den 14. April, über den offiziellen Account auf Social Media X mit, der von Voice of Indonesia überwacht wurde. Das indonesische Außenministerium sagte, Indonesien habe außerdem den UN-Sicherheitsrat aufgefordert, unverzüglich schnelle Anstrengungen zum Abbau der Spannungen zu unternehmen. Das indonesische Außenministerium erklärte außerdem, dass die indonesische Regierung der Ansicht sei, dass die Lösung des Problems in Palästina ein wichtiger Schlüssel zur Schaffung von Frieden in der Region sei. Indonesien glaubt, dass Sicherheitsstabilität geschaffen werden kann, wenn die Zwei-Staaten-Lösung erreicht werden kann. Zuvor wurde berichtet, dass sich die Lage im Nahen Osten erneut verschärft, nachdem der Iran als Reaktion auf den Angriff Israels auf die iranische Botschaft in Damaskus einen Angriff auf Israel verübt hatte. Iran sagte, der Angriff stehe im Einklang mit Artikel 51 der UN-Charta. Der iranische Militärstabschef Generalmajor Mohammad Baqiri sagte, Iran habe nicht die Absicht, die Operationen gegen Israel fortzusetzen und erklärte, die Militäroperation sei abgeschlossen. Zitiert von Antara am Sonntag, den 14. April, sagte Baqiri, die Militäroperation sei durchgeführt worden, weil Israel seine Grenzen gegenüber dem Iran verletzt habe und dies sei inakzeptabel. Baqiri sagte, dass die Aktionen des zionistischen Regimes, die das iranische Konsulat in Damaskus ins Visier nahmen und im Land anwesende iranische Rechtsberater töteten, zu weit gingen, als dass sie von allen Ländern bzw. mit Ausnahme von zwei oder drei Unterstützern des zionistischen Regimes verurteilt werden könnten. Am Sonntag, den 14. April, zuvor hatte das Korps der Islamischen Revolutionsgarde in seiner zweiten Erklärung eine eindringliche Warnung herausgegeben, nachdem es Drohnen- und Raketenangriffe auf Militärstandorte im israelisch besetzten Gebiet gestartet hatte. Der Angriff war eine Vergeltung für den Angriff des Regimes auf das iranische Konsulat in Syrien am 1. April. Der indonesische Herren-Einzelspieler Jonathan Christie ging als Sieger der asiatischen Badmintonmeisterschaft BAC 2024 hervor, nachdem er China erobert hatte. Wie Antara am Sonntag, den 14. April, berichtete, gelang es Jonathan, den chinesischen Vertreter Li Sifeng in der Endrunde am Sonntag, den 14. April in Ningbo, China, in aufeinanderfolgenden Spielen mit 21 zu 15, 21 zu 16 zu schlagen. Mit Jonathans Sieg gingen die indonesischen Herren Einzel als Titelverteidiger aus den Asienmeisterschaften hervor, nachdem Anthony Sinisuka Ginting im letzten Jahr den Titel gewonnen hatte. Zuvor erreichte Jonathan Christie die Endrunde der Asiatischen Badmintonmeisterschaft BAC 2024 in Ningbo, nachdem er am Samstag, den 13. April, den an erster Stelle gesetzten Si Yuki besiegt hatte. Jonathan besiegte sie im Halbfinale in einem knappen Spiel mit 18 zu 21, 21 zu 19, 21 zu 12. Das Außenministerium der Islamischen Republik Iran sagte, der Angriff auf Israel sei ein natürliches Recht zur Selbstverteidigung gegen Israels Angriff auf iranische diplomatische Einrichtungen in Damaskus, Syrien am 1. April 2024. In einer Erklärung der Botschaft der Islamischen Republik Iran, die Voice of Indonesia am Sonntag, den 14. April in Jakarta erhielt, hieß es, dass diese Aktion auch eine Vergeltung für die wiederholte militärische Aggression Israels sei, die zum Tod offizieller iranischer Militärberater führte. Der iranische Militärberater war auf Einladung der syrischen Regierung offiziell in Syrien anwesend und diente dort. Auch das iranische Außenministerium nutzte die Gelegenheit, um erneut die Einhaltung der Grundsätze und Ziele der UN-Charta und des Völkerrechts zu betonen. Iran bekräftigt seine Entschlossenheit, seine Souveränität, territoriale Integrität und nationalen Interessen gegen verschiedene Formen illegaler Gewaltanwendung und Aggression zu verteidigen. Der Vorsitzende der Indonesischen Volksversammlung MPR, Bambang Susatyo, unterstützt die Schritte des Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI, entschlossene Maßnahmen zur Ausrottung der Freien Papua-Organisation OPM zu ergreifen. Zuvor wurde diese Separatistengruppe bewaffnete kriminelle Gruppen oder gekürzt KKB genannt. In einer am Samstag, den 13. April, in Jakarta eingegangenen Erklärung sagte Bambang Susatyo, dass die Aktion der OPM sehr gefährlich sei, dass sie häufig Papua aus der Zivilgesellschaft, Lehrer, Gesundheitspersonal und sogar TNI-Soldaten und Polizeibeamte angriffen. Er glaubt, dass TNI und Polri entschlossene Maßnahmen ergreifen müssen, um die Menschen dort zu schützen. Bamsud ergreift nicht nur entschlossene Maßnahmen, sondern unterstützt die Regierung auch durch einen waffenfreien Ansatz, um die anarchistischen Aktionen der OPM zu unterdrücken. Dieser Ansatz kann durch religiöse Führer, traditionelle Führer und lokale regionale Leiter umgesetzt werden. Mit entschlossenen Durchsetzungsbemühungen und einem damit einhergehenden humanistischen Ansatz hofft Bamsud, dass die beunruhigenden Aktionen des OPM schnell unterdrückt werden können. Das iranische Außenministerium betonte, dass Iran nicht zögern werde, weitere Verteidigungsmaßnahmen zu ergreifen, um seine legitimen Interessen vor aggressiven Militäraktionen und illegaler Gewaltanwendung zu schützen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 25 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Der Kommentar hat heute: Alle Parteien müssen Zurückhaltung üben, um eine Eskalation der Spannungen im Nahen Osten zu verhindern. Zum Thema: Das Korps der Islamischen Revolutionsgarde gab am Samstagabend, den 13. April, den Abschuss Dutzender Drohnen und Raketen auf das Gebiet Israel in den besetzten palästinensischen Gebieten begann. Die Schießerei war eine Reaktion auf den israelischen Angriff auf das iranische Konsulat in Damaskus, Syrien, am 1. April. Das Außenministerium der Islamischen Republik Iran sagte am Sonntag, den 14. April, der Angriff auf Israel sei ein natürliches Recht zur Selbstverteidigung angesichts des Angriffs Israels auf iranische diplomatische Einrichtungen in Damaskus, Syrien, bei dem 16 Menschen getötet wurden. Unter ihnen sind zwei iranische Generäle, nämlich Brigadegeneral Mohammad Reza Zahedi und Brigadegeneral Mohammad Hadi Haji Rahimi. Der Chef des iranischen Militärstabs, Generalmajor Mohammad Bakeri, sagte, der Iran habe nicht die Absicht, die Operationen gegen Israel fortzusetzen, und erklärte, die Militäroperation sei abgeschlossen. Diese Operation führte jedoch dazu, dass mehrere Länder im Nahen Osten ihren Luftraum sperrten. Zu den Ländern im Nahen Osten, die die Schließung des Luftraums angekündigt haben, gehören Ägypten, der Libanon, Kuwait, Jordanien und der Irak. Der iranische Angriff auf Israel löste weltweit Besorgnis über die Eskalation der Spannungen im Nahen Osten aus. Viele Menschen glauben, dass dieser Angriff das Ergebnis der Eskalation der Situation in Palästina war, wo immer noch ein Krieg zwischen Israel und Hamas-Kämpfern herrscht, die vermutlich vom Iran unterstützt werden. Die Welt, einschließlich Indonesien, möchte sicherlich nicht, dass sich diese Situation weiter verschlimmert. Die Luftraumsperrung ist ein kleines Beispiel für die Auswirkungen der Angriffe im Nahen Osten. Die Lösung des Konflikts in Palästina ist die einzige Lösung, die die Eskalation der Sicherheitslage im Nahen Osten stoppen kann. Das Erreichen einer Zwei-Staaten-Lösung im Einklang mit dem UN-Mandat wird Frieden mit Unabhängigkeit und die Anerkennung Palästinas als Staat durch Israel schaffen. Es besteht die Hoffnung, dass die Vereinten Nationen über den Sicherheitsrat diesen Angriff als zusätzlichen Anlass nutzen können, um die Bedeutung der Erreichung einer Zwei-Staaten-Lösung in Palästina zu stärken. Gleichzeitig sollten alle Parteien Zurückhaltung walten lassen, damit die Zahl der Opfer nicht steigt, denn am Ende sind es immer die Menschen, die zu Schaden kommen. Soweit Kommentar.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Hier sind historische Ereignisse, die am 15. April in einigen Teilen der Welt passierten, wie folgt. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Untergang des Royal Mail Ship Titanic am 15. April 1912. Das Royal Mail Ship Titanic war ein britisches Superpassagierschiff, das am 15. April 1912 im Nordatlantik sank, nachdem es auf einen Eisberg gestoßen war. Das Schiff sank auf seiner Jungfernfahrt von Southampton, England, nach New York City, USA. Der Untergang der Titanic forderte den Tod von 1514 Menschen und die Tragödie war eine der tödlichsten Seekatastrophen in der Geschichte. Dieses Schiff wurde von 1909 bis 1911 von der Werft Harlan und Wolff in Belfast gebaut und konnte 2224 Passagiere befördern. Wir wenden uns dem Ereignis vom 15. April 1989 zu. Der Hillsborough-Tragödie, bei der 97 Menschen ums Leben kamen. Bei der Hillsborough-Tragödie handelte es sich um eine Tragödie, bei der es zu Zusammenstößen zwischen Anhängern der Fußballvereine Liverpool und Nottingham Forest kam. Die beiden Mannschaften spielten am 15. April 1989 im Hillsborough-Stadion in Sheffield, England. Bei dem Zusammenstoß zwischen Anhängern der beiden Fußballvereine kamen 97 Liverpool-Fans ums Leben und mehr als 760 Menschen wurden verletzt. In einem 1991 veröffentlichten Bericht eines Kriegsmediziners heißt es, dass alle Opfer, die starben, diejenigen waren, die beim Eintreffen des ersten Krankenwagens nicht gerettet worden waren. Später wurde auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse festgestellt, dass dieser Vorfall auf Fahrlässigkeit seitens der Polizei und Fehler in der Berichterstattung von The Sun zurückzuführen sei, was zu einem Boykott von The Sun mit dem Slogan Don't buy The Sun führte. Dies veranlasste den britischen Premierminister David Cameron, sich bei den Familien der Opfer zu entschuldigen. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis vom 15. April 2011, dem Selbstmordanschlag in Cirebon. Der Cirebon-Bombenanschlag war eine Selbstmordbombenexplosion in der Moschee im Polizeipräsidium von Cirebon, die sich am Freitag, dem 15. April 2011, um 12.15 Uhr westindonesischer Zeit ereignete. Bei diesem Vorfall wurden 25 Menschen verletzt, darunter auch der Polizeichef der Stadt Cirebon. Bei der Bombe, die im Polizeipräsidium der Stadt Cirebon explodierte, handelte es sich um einen Selbstmordanschlag, bei dem der Täter starb. Die Bombe explodierte, als das Freitagsgebet gegen 12.15 Uhr westindonesischer Zeit beginnen sollte, was bis zu einem Umkreis von 2 Kilometern zu hören war. Bei der Bombenexplosion im Inneren der Moschee wurden 25 Freitagsgebetsteilnehmer verletzt. Die verletzten Opfer wurden in das Hafenkrankenhaus von Cirebon und das militärische Krankenhaus Ciremai Cirebon gebracht. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Ibu surat unsur Indonesia berhadrat hoi dadas tema Indonesia untuk stut prima zut uns einen hartiga reform dir grinen vitsa politik klima risiken cuberwinden. Indonesia spil duh zainer furung surala in der koalition dir finan minister fu klima zut CFMCA eine wichtige Rolle. Ich sagte, der stellvertretende indonesische Finanzminister Suhasil Nazara letzte Woche bei dem 11. ASEAN-Finanzminister und Zentralbank-Gouverneur-Treffen. Zitiert von der Seite kemenku.go.id vom 4. April 2025 sagte Suhasil, dass die CFMCA als hervorragendes Forum für den Kapazitätsaufbau und den Austausch von Wiesen und bewährten Verfahren zur Einbindung von Klimaschutzmaßnahmen in die makroökonomische und fiskalpolitische Politik der Finanzministerkoalition dienen könne. Darüber hinaus kann CFMCA auch an Strategien zur Integration des Klimawandels in die Wirtschaft und Finanzpolitik mitarbeiten. Er erklärte außerdem, dass Indonesien durch verschiedene Initiativen erhebliche Fortschritte bei der Förderung von Klimaschutzmaßnahmen gemacht habe. Im Jahr 2023 hat Indonesien einen Leitfaden mit dem Titel Stärkung der Rolle des Finanzministeriums bei Klimaschutzmaßnahmen erstellt, der das Ergebnis der Zusammenarbeit verschiedener Interessengruppen ist. Dieser Leitfaden bietet einen Rahmen dafür, wie das Finanzministerium Klimaschutzmaßnahmen in die Wirtschaftsstrategie, die Finanzpolitik und die Haushaltsverwaltung integrieren kann. Darüber hinaus, so Suhasil, habe CFMCA während des Treffens auf drei sektorübergreifende Arbeitsabläufe etabliert, die sie auf Naturanpassung und einen umweltfreundlichen Übergang konzentrieren. Dieser Workstream zielt darauf ab, die Diskussion, den Kapazitätsaufbau und die Umsetzung nachhaltiger Richtlinien im Zusammenhang mit Klimaschutzmaßnahmen zu erleichtern. Er erklärte weiter, dass es CMFCA unter der Führung der indonesischen Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati gelungen sei, 92 Mitgliedsländer mit 26 institutionellen Partnern zu verbinden, darunter die Asiatische Entwicklungsbank ADB, den Internationalen Währungsfonds IWF, die Weltbank, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen UNDP und andere, um die Entwicklung klimafreundlicher Maßnahmen zu unterstützen. Dies zeigt Indonesiens starkes Engagement für den Klimaschutz durch eine Reihe von Strukturreformen, darunter Reformen nach der asiatischen Finanzkrise von 1998 und Schritte nach der globalen Finanzkrise von 2009, die den Finanzsektor gestärkt und eine disziplinierte und konsistente Finanzpolitik umgesetzt haben. Dabei sagte Suhasil auch, dass Indonesien bereit sei, erneuerbare Energiequellen zu nutzen, um die Abhängigkeit von Energie auf Basis fossiler Brennstoffe zu verringern. Gleichzeitig engagiert sie Indonesien laut ihm für die Stärkung bestehender Richtlinien wie Kennzeichnung des Klimabudgets, umweltfreundliche Finanzierungsmechanismen, CO2-Märkte, den grünen Fonds Indonesiens und verschiedene Partnerschaftsprogramme, die darauf abzielen, umweltfreundliche Investitionen und Mechanismen zur Energiewende ETM anzuziehen. Im Rahmen eines umfassenden Übergangsmechanismus mit Indonesien mit der Einführung einer CO2-Steuer auf Kohlenkraftwerke beginnen. Durch das Rahmenwerk für eine kohlenstoffarme Entwicklung und die aktive Teilnahme an Plattformen wi ASEAN Finanzierung und Eindämmung des Klimawandels im Rahmen der ADB ist Indonesien zusammen mit anderen CFMCA-Mitgliedsländern bereit, Klimarisiken anzugehen und den Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu beschleunigen. Die Zusammenarbeit mit anderen CFMCA-Mitgliedsländern und institutionellen Partnern wird dazu beitragen, die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen und eine bessere Zukunft für die zukünftige Generation zu schaffen. Das war unser Indonesien.
Baru ku melihat indahmu Jakarta. Di tahun terakhirmu mencari ibu kota, kedua karena ada kehadiranmu cinta. Oh, percayalah itu jawabannya. No, I'm falling in love in Jakarta. Make me so falling in love in Jakarta. Membuatku tersipu, tak bisa berkata.
Indonesia.
imuhaitigan program Munubaris Indonesian Mirih Inan Situ Cipantan Den Cipantan Z Indonesia for Thailand. Ibuh surer Situ Cipantan Oda der Cipantan Z is ein Reise Ziel Imdo Sukasari District Cikijing Dimbecik Majalengka West Java. Situ Cipantan is eine touristische Attraktion mit einem schönen exotischen See mit frischem Süßwasser. Der etwa 1,2 Hektar große See, der von grünen und schönen Hügeln umgeben ist, bietet ein hervorragendes Naturpanorama und verschiedene vollständige touristische Einrichtungen. Die Wasserquelle von Situ Cipantan stammt aus 7 Wasserquellen, die angeblich auch in der Trockenzeit nie versiegen. Die Schönheit des Sees ist eine der beliebtesten Touristenattraktionen in der Region Majalengka. Liebe Hörer, Situ Cipantan zu besuchen, können die Besucher ihr privates Fahrzeug oder öffentliche Verkehrsmittel verwenden. Die Entfernung vom Stadtzentrum Majalengka zum Situ Cipantan beträgt etwa 10 Kilometer. Situ Cipantan stellt viele Einrichtungen der touristischen Aktivitäten zur Verfügung. Die Besucher können den Ausblick des Sees genießen und die Fische im See füttern. Es gibt 2 Seen mit unterschiedlicher Tiefe, in denen Besucher schwimmen können. Außerdem gibt es einen umfangreichen Parkplatz und einen großen Gebetsraum. Andere Attraktion von Situ Cipantan ist das klare Wasser, durch das man den Grund des Sees und die See schwimmenden Fische beobachten kann. Dieser Ort ist auch ein interessanter Punkt zum Unterwasser-Fotospot. Die Schönheit dieses Gebiets und des umliegenden Waldes versteckt die Anmut und die Frische der Luft. Am Mittag ist sogar dieses Reiseziel sehr angenehm zu besuchen. Liebe Hörer, Situ Cipantan zu besuchen, gibt es einige Tipps, damit Ihre Reise angenehm ist. Sie sollten morgens anreisen, bequeme Kleidung tragen und die notwendige Ausrüstung wie Sonnencreme, Hüte und genügend Getränke mitbringen. Beachten Sie die geltenden Regeln in Situ Cipantan, zum Beispiel nicht zu vermüllen, die Umwelt sauber zu halten und die Natur nicht zu beschädigen. Es ist ebenfalls verboten, etwas aus der Natur ohne Erlaubnis mitzunehmen. Für die Besucher, die hier übernachten wollen, befinden sich Unterkünfte in der Umgebung von Situ Cipantan, die sie mieten können. Der Mietpreis kostet günstig, je nach ihrer Geldtasche. Liebe Hörer, das war Munubaris Indonesia. Wir werden uns mit anderen Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
Tiada yang bisa menemaniku saat dirimu telah pergi. Aku terdiam sepi, sewangi semerbak bermekaran yang masih tertinggal di sini, padahal kau telah berpaling. Sirna timbul tenggelam.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, willkommen zum Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia. Das Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia ist ein Programm, das indonesische Vokabeln vorstellt und Sie dazu informieren möchte, auf Indonesisch zu sprechen. Dieses Programm ist ein Kooperationsprogramm zwischen der Voice of Indonesia, des indonesischen Staatsrundfunks RRI und der Behörde für die Entwicklung und Bildung von Sprache des indonesischen Ministeriums für Bildung, Kulturforschung und Technologie. Unser heutiges Überthema ist Di Samarinda. Di Samarinda. Auf Deutsch, in Samarinda. Di besar jiwa dan angespray mit dem Titel Akan Menepi, Akan Menepi, Anhalten werden hören. Dieses Gespräch findet zwischen Chris, einem Vlogger aus Australien, und einem Bootstorführer entlang des Mahakam-Flusses in der Stadt Samarinda. Der Bootsführer sagte, dass sie ampir in der Nähe der Baitul Mutakin Moschee anhalten würden. Hören wir uns ihre Unterhaltung an.
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
Liebe Zuhörer, nachdem Sie das Gespräch gehört haben, will ich Ihnen ein paar Vokabeln vorstellen, die im Zusammenhang mit dem heutigen Titel stehen. Ich will diese Vokabeln zweimal langsam vorlesen. Danach können Sie die Wörter wiederhören. Nanti, nanti. Auf Deutsch, später. Kita, kita. Auf Deutsch, wir. Akan menepi, akan menepi. Auf Deutsch, anhalten werden. Dermaga, dermaga. Auf Deutsch, der Pier. Di dekat, di dekat. Auf Deutsch, in der Nähe. Masjid, masjid. Auf Deutsch, die Moschee. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Auf Deutsch, später werden wir ampir in der Nähe der Moschee anhalten. Sebentar lagi, sebentar lagi. Auf Deutsch, bald. Masjid Baitul Mutakin, Masjid Baitul Mutakin. Auf Deutsch, di Moschee Baitul Mutakin. Ikon, ikon. Auf Deutsch, das Symbol. Kota Samarinda, Kota Samarinda. Auf Deutsch, die Stadt Samarinda. Terletak, terletak. Auf Deutsch, liegen oder befinden sich. Di tepian, di tepian. Auf Deutsch, am Rande. Sungai Mahakam, Sungai Mahakam. Auf Deutsch, der Fluss Mahakam. Akan mampir, akan mampir. Auf Deutsch, vorbeikommen werden. Liebe Zuhörer, im Gespräch hörten Sie die Äußerung, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid. Auf Deutsch, später werden wir ampir in der Nähe der Moschee anhalten. In dieser Äußerung gibt es das Wort menepi, menepi, was zum Rand hin bedeutet. In dieser Äußerung gibt es das Wort menepi, menepi,
auf Deutsch anhalten wird verwendet, um Aktivitäten am Rande des Mahakamflusses auszudrücken. Andere Beispiele. Hören Sie Beispiele für die Verwendung anderer Wörter, die menuju ke, auf Deutsch, in Richtung. Mendarat menuju ke darat. Mendarat menuju ke darat. Auf Deutsch, Landung zu Richtung Land. Pesawat akan mendarat pukul 12 siang. Pesawat akan mendarat pukul 12 siang. Auf Deutsch, das Flugzeug wird 12 Uhr mittags landen. Melaut menuju ke laut. Auf Deutsch, aufs Meer gehen oder ins Meer fahren. Nelayan melaut untuk mencari ikan. Auf Deutsch, Fischer gehen aufs Meer, Fische zu finden. Liebe Hörer, der Mahakamfluss ist der größte Fluss in der Provinz Ost-Kalimantan. Der Mahakamfluss ist einer der Hauptflüsse auf der Insel Kalimantan, einer Insel, die als Insel der Tausend Flüsse bekannt ist. Neben dem Mahakamfluss gibt es auf der Insel Kalimantan noch weitere Hauptflüsse, nämlich den Barito-Fluss, den Martapura-Fluss, den Kapuas-Fluss und den Kahayan-Fluss. Liebe Zuhörer, bevor wir das Programm Lass uns Indonesisch sprechen enden, hören wir uns das Gespräch nochmal an.
Sebentar lagi kita akan sampai di Masjid Baitul Mutakin, salah satu ikon kota Samarinda. Masjid itu terletak di tepian Sungai Mahakam ini.
Apakah kita akan mampir ke masjid itu?
Ya, nanti kita akan menepi di dermaga di dekat masjid.
Ibu Saudara Daswar Das Program, Lass uns Indonesisch sprechen. Mari berbahasa Indonesia dengan tema akan menepi. Auf Deutsch anhalten werden. Wir hoffen, dass dieser Unterricht Sie unterstützt, Bahasa Indonesia weiter zu lernen. Wir treffen uns wieder im neuen Programm mit anderen Themen. Auf Wiederhören. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Programm Musik Regenbogen präsentiert Ihnen heute ein Kroncong-Lied mit dem Titel Suara Ku Berharap, gesungen von Ayu Sakti mit New Normal Kroncong. Das am 6. Dezember 2008 veröffentlichte Lied wurde von Dide geschrieben und von der Bandgruppe Hijau Daun populär gemacht. Dieses Lied erzählt jemanden, der vom Ex-Partner weitergeht und hofft, da sie irgendwann nochmal zusammenkommen können. Liebe Musikhörer, hier ist das Lied Suara Ku Berharap oder Stimme Hoffentlich von Ayu Sakti und New Normal Keroncong. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
Masih sendiri merenungi hari-hari sepi aku tanpamu, masih tanpamu. Bila esok hari datang lagi, ku coba untuk hadapi semua.
Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache.